Herr Gradwohl, zunächst mal, was ist denn das für eine Sonde?
Ja, es ist eine Sonde, die um die Erde kreist, aber das eigentlich gar nicht tun sollte. 1972 wurde sie gestartet zu einer Zeit, da hatte die Sowjetunion schon Raketen, um solche interplanetaren Sonden zu starten, aber die funktioniert nicht so zuverlässig. Es ist eigentlich eine Venussonde. Sie sollte eigentlich zur Venus fliegen. Rakete hat damals aber eben nicht so gut funktioniert. Die bekam nicht genügend Schub und ist deshalb in einer Erdumlaufbahn hängen geblieben. In einer Umlaufbahn, die sie viele tausend Kilometer von der Erde noch weggeführt hat, aber von diesem weit entfernten Punkt dann immer wieder zurückgeführt hat in die Erdnähe, so nah an die Erde ran, dass sie da bei jedem nahen Vorbeiflug auch ein bisschen in die Erdatmosphäre eingetaucht ist. Und dann wurde sie von dem Luftwiderstand in der Erdatmosphäre immer ein ganz klein wenig abgebremst. Und so wurde sie über 5 Jahrzehnte immer ein bisschen gebremst, immer langsamer, bis jetzt eben zu langsam ist, um noch weiter auf ihrer Umlaufbahn bleiben zu können. Sie wird deshalb abstürzen.
Was passiert denn genau, wenn sie abstürzt? Wird sie verglühen?
Also es ist eine Venussonde und die hatte eine Landekapsel mit dabei, diese Sonde. Sie bestand aus 2 Teilen, so einem Antriebsteil und einer Landekapsel. Das, was jetzt noch übrig ist, das ist die Landekapsel. Und so eine Landekapsel für die Venus ist, weil die Venus eine Atmosphäre hat, mit einem Hitzeschutzschild ausgerüstet. Die Venus hat eine dichte Atmosphäre. Um da landen zu können, braucht man einen guten Hitzeschutzschild, der eben das Innere, diese Messgeräte, die man dahin bringen wollte, vor dem Verglühen schützt. Mit anderen Worten, wir haben es nicht mit gewöhnlichem Weltraumschrott zu tun, der dann einfach verglüht, wenn er abstürzt und durch die Erdatmosphäre fällt. Wir haben es mit einer Kapsel zu tun, die eigentlich dafür ausgerüstet ist, so einen Absturz zu überstehen. Das ist der besondere Punkt jetzt dieses Mal. Man hat ja eigentlich regelmäßig solche rückkehrenden Satelliten oder Raumfahrttrümmer. Dieses Mal haben wir es aber mit einer Kapsel zu tun, die eben wirklich gegen Verglühen geschützt ist. Und das ist natürlich etwas, was man eigentlich nicht haben möchte in diesem Fall.
Weiß man denn in etwa, wo sie aufprallen könnte?
Das ist ganz schwer bei solchen schnell fliegenden Raumflugkörpern, die den Rückkehr, den Ort zu bestimmen. Also wenn es eine unkontrollierte Rückkehr ist, dann kann man sich das vielleicht ein bisschen so zusammenbasteln, zusammenrechnen. Stellen wir uns vor, wir wissen das auf 5 Minuten genau, dass wann die Kapsel abstürzt. Dann fliegt sie in diesen 5 Minuten, weil sie eben sehr schnell unterwegs ist, immer noch über 1000 Kilometer weit. Also selbst bei einer zeitlich ziemlich genauen Eingrenzung der Absturzzeit wissen wir dann immer noch nicht ganz genau, wo der Absturzort ist und könnten nicht sagen, diese und jene Region ist jetzt besonders gefährdet, da müsste man aufpassen. Das kann sich eben noch in den letzten Minuten sehr stark ändern. Und so ist es letztendlich so, dass man damit leben muss, dass man nicht genau vorhersagen kann, wo diese Kapsel runterkommt.
Jetzt ist diese Sonde ja nicht der einzige Weltraumschrott. Wie muss man sich das mittlerweile vorstellen? Ist unser Planet regelrecht von Weltraumschrott umzingelt?
Es gibt Videos, Animationen, auch von der Europäischen Raumfahrtagentur herausgegeben. Das sieht sehr beeindruckend aus. Da sieht man von außen auf so eine Schrotthülle, die da um die Erde kreist, drauf. Man hat den Eindruck, man sieht die Erde kaum mehr vor lauter Schrott und Weltraumtrümmern. Das ist aber eine Animation und es ist eine übertriebene Darstellung. Tatsächlich ist es so, dass eigentlich doch zu viel Weltraumtrümmer da oben in den Erdumlaufbahnen fliegen. Es gibt Umlaufbahnen, da ist es wirklich schon zu viel. Da besteht auch die Gefahr, dass eben funktionierende Satelliten oder neue Satelliten, die man hochbringt, von älteren Satelliten oder Teilen, Trümmern, die da rumfliegen, getroffen werden, was man eben nicht haben möchte. Aber es ist nicht so, dass man jetzt von außen die Erde nicht mehr sehen würde. Also es ist wirklich eine übertriebene Vorstellung. Es ist noch sehr, sehr viel Platz dort oben, aber es ist eben auch so, dass alle Trümmer sehr schnell unterwegs sind. Und wenn sich 2 Gegenstände auf Kollisionskurs befinden, die ungeheuer schnell sind, dann sind die Folgen bei einem Zusammenstoß eben auch ungeheuer groß. Und es besteht auch die Gefahr, dass sich dann so eine Art Kaskade entwickelt, wenn ein kleines Teil zunächst mal auf ein etwas größeres Teil trifft und dieses wiederum spaltet in mehrere Trümmerteile, dann könnten diese vielfältigen Trümmerteile wieder andere Teile treffen und da könnte dann ein richtiger Lawineneffekt entstehen. Das möchte man nicht. Unter dieser Grenze der Schrottdichte möchte man möglichst bleiben und das ist das Ziel, das man hat. Man möchte also diese Erdumlaufbahnen auch weiterhin nutzbar behalten.
Was kann man denn insgesamt gegen Weltraumschrott tun?
Ja, man kann ihn nicht wirklich reduzieren. Dafür sind es eigentlich viel zu viele kleine und große Teile, die da oben rumfliegen. Man kann ihn nicht wirklich entfernen. Das ist viel zu mühsam und zu teuer. Es gibt da zwar immer wieder Missionen und Ideen, aber ich halte das nicht für sehr erfolgversprechend. Man kann ihn eigentlich nur vermeiden. Und da ist die Europäische Weltraumagentur wirklich vorbildlich. Man versucht, alles, was man ins Weltall schießt, so zu konstruieren, dass am Ende möglichst wenig Weltraumschrott entsteht, dass nicht unnötig Raketenstufen dann noch eine Zeit lang um die Erde herumfliegen. fliegen. Oder, was ich auch immer ein gutes Beispiel finde, wenn man einen Satelliten hat, der eine Kamera hat, dass man die Kameraabdeckung, das Kameraobjektiv, dass es nicht einfach weggesprengt wird, gelöst wird und dann frei im Weltall treibt, sondern dass man da eben ganz einfach noch so eine zusätzliche kleinen Plastikriemen oder so hinmacht, dass das Objektiv freigelegt wird, aber die Objektivklappe direkt am Satelliten dran bleibt. Und wenn der dann später in der Erdatmosphäre verglüht und abstürzt, dass dann diese Klappe da mit verglüht, dass es nicht nur ein zusätzliches kleines Schrottteilchen ist. Solche kleinen Maßnahmen kann man sich einfach vornehmen und die Raumfahrtagenturen haben da untereinander sich auch schon verständigt, dass man eigentlich möglichst wenig von diesem Schrott im Weltall haben möchte, weil er eben jeden anderen, der da an dieser Raumfahrt mit Raumfahrtmissionen teilnehmen möchte, auch gefährden würde.
Nochmal zurück zu Kosmos 482. Gibt es denn internationale Vereinbarungen, was solche künstlichen Himmelskörper angeht, wenn die abstürzen? Haftet da jemand?
Letztendlich haftet der Staat, von dessen Staatsgebiet aus eine Mission startet. Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf Elon Musk und SpaceX schauen, der schon sehr, sehr viele Satelliten für das Starlink-Netzwerk ins All gebracht hat. Diese Satelliten sind auch tatsächlich dafür gedacht, dass sie am Ende ihrer Betriebszeit in der Erdatmosphäre verglühen und sich das Problem auf diese Art und Weise erledigt. Wenn aber solche Satelliten mal nicht erfolgreich gestartet werden und relativ schnell wieder runterfallen und nicht ganz verglühen und dabei dann irgendwelchen Schaden anrichten würden, dann wären die USA dafür haftbar. Es ist immer der Staat dafür haftbar. Inwieweit der dann im Fall des Falles seiner Haftungspflicht nachkommt, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Wenn man sich vorstellt, dass da jetzt irgendwo in einem Land, das nicht so einen großen Einfluss hat, wenn da ein Schaden auftritt, dann sind sich die USA vielleicht nicht verpflichtet, diesen Schaden zu regulieren. Wenn es auf einer ganz prominenten Stelle, einer prominenten Fläche runterkommt, dann sieht das vielleicht anders aus. Da müsste man also abwarten, was dann im konkreten Fall tatsächlich passiert.